Ja, hallo miteinander und willkommen bei einer neuen Episode unseres Podcasts Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werfen in dieser Podcast-Reihe ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Heute geht's, wie es der Titel sagt, ums Schummeln. Gerade vor kurzem hat's mal wieder einer während einer Klausur bei mir versucht, sportlich, ist bei dem Versuch geblieben, war auch ziemlich plump. Ich habe da jetzt kein weiteres Thema draus gemacht und mich einfach für den Rest der Klausur mal demonstrativ neben den Kollegen gesetzt, hat als Signal gereicht. Schummeln also. Klingt ja irgendwie netter und harmloser als Betrügen zum Beispiel. Wir hatten auch hierzu einige höhere Rückmeldungen und zwar im Nachklang unserer Episoden zum Thema Lügen. Schummeln oder auch Mogeln und Lügen sind zwar sicher nahe Verwandte, aber doch nicht so ganz das Gleiche. Auch wenn der Anlass manchmal ein ähnlicher ist. Von beidem versprechen wir uns ja irgendeine Art von Profit oder Vorteil und den wägen wir dann einfach gegen das Risiko ab, aufzufliegen. Die Sache mit der Moral und den Grundsätzen der Ehrlichkeit oder Fairness ist nämlich in dem Moment schnell nicht mehr ganz so wichtig, in dem das Risiko des Erwischtwerdens minimal ist. Wer bekanntermaßen abnehmen will, der isst die Schoki lieber heimlich und nicht im Beisein anderer. Das Risiko, erwischt zu werden, ist natürlich ohnehin dann am geringsten, wenn wir uns mehr oder weniger unbewusst selbst betrügen. Wenn wir uns beispielsweise den Zuckergehalt bestimmter Nahrungsmittel oder die Herkunft der Eier lieber nicht genauer anschauen, weil wir dann wüssten, dass sie eigentlich nicht zu unserer bewussten Ernährung passen. Oder wenn wir lieber in seliger Unkenntnis darüber bleiben, wie und wo unser T-Shirt gefertigt wurde. Obwohl wir doch eigentlich ein Mensch mit ausgeprägtem sozialen Gewissen und natürlich gesundheitsbewusst sind, nicht wahr? Aber auch unabhängig vom Selbstbetrug neigen wir mehr zum Schummeln, als wir es uns eingestehen wollen. Und das rechtfertigen wir dann gerne als Kavaliersdelikt oder damit, dass es ja alle täten. Nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts TNS Emnet aus dem Jahr 2007 ist für 3 von 4 Deutsche beispielsweise Schwarzarbeit nicht so verwerflich. Und deshalb hatte nach dieser Untersuchung auch immerhin jeder 3. Deutsche im vorangegangenen Jahr auf die eine oder andere Art und Weise Schwarzarbeiter beschäftigt. Und durchschnittlich jeder 5. hat selbst schwarz gearbeitet. Und damit könnte man das Feld der Mogelei auch gleich noch um Steuererklärungen erweitern, nicht wahr? Da sind ja viele auch recht flexibel mit ihrer Ehrlichkeit und empfinden das dann mit einem gewissen sportlichen Ehrgeiz eher als ausgleichende Gerechtigkeit. Ein anderes Feld, auf dem es auch mit der Wahrheit nicht so genau genommen wird, sind Schadensfälle, die an Versicherungen gemeldet werden. Und da wird schnell mal die Schadenssumme höher oder auch gleich der Schadensverursacher ein anderer, wenn der die bessere Versicherung hat. Oder die Bedingungen, unter denen der Schaden entstanden ist, werden doch ein klein wenig anders dargestellt, als es sich wirklich abgespielt hat. Das kommt doch sicher auch so manchem bekannt vor. Also, alles in allem ist Schummelei, Mogeln oder Betrug natürlich unmoralisch und entspricht in aller Regel auch nicht unseren eigenen Werten. Aber Rechtfertigungen dafür zu finden, sowohl vor uns selbst wie auch vor anderen, ist immer überraschend einfach. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Francesca Gino von der Harvard Business School hat dazu 2009 ein ganz aufschlussreiches Experiment durchgeführt. Den Teilnehmern des Experiments wurde gesagt, sie hätten $24 zum Verspielen zur Verfügung. Und ihre Aufgabe wäre es, in 6 Runden wie beim Scrabble aus bestimmten Buchstaben Wörter zu legen. Und für jede erfolgreiche Runde durften sie anschließend $3 behalten und wenn die Runde nicht erfolgreich war, dann sollten sie jeweils $3 zurücklegen. Und die Schlussabrechnung konnten die Teilnehmer scheinbar unkontrolliert selber machen. Und natürlich war genau das Spielfeld für Mogeleien. Denn du ahnst es jetzt sicher schon, die Versuchsteilnehmer wurden bei ihrer selbstständigen Schlussabrechnung beobachtet. Es wurde nämlich doch registriert, ob sie schummelten oder ob sie richtig abrechneten. Und natürlich gab es immer welche, die es mit der Wahrheit nicht ganz so genau genommen haben, wenn sie sich unbeobachtet fühlten. Das war also jetzt nicht weiter überraschend, aber das war auch noch nicht alles. Francesca Gino hatte hier nämlich noch einen weiteren Faktor eingebaut, der sehr interessante Rückschlüsse zulässt. Sie hat diese Versuche nämlich einmal so gestaltet, dass genau die benötigten 24 Dollar des Teilnehmers auf dem Tisch lagen. Und in einer anderen Versuchsreihe waren zwar die generellen Regeln des Spiels die gleichen, aber es lag ein Stapel mit 7000 Dollarscheinen auf dem Tisch. Und von diesem Stapel sollten sich die Betreffenden dann ihre 24 Dollar selbst abrechnen. Tja, und das Resultat ahnen wir sicher. Wenn auf dem Tisch ein kleines Vermögen lag, dann wurde gleich doppelt so oft geschummelt, als wenn nur die erforderlichen 24 Dollar zu sehen waren. Wahrscheinlich hast du so etwas auch schon erwartet und vielleicht ist das auch nicht besonders erstaunlich. Aber wir können uns hier mal über Parallelen Gedanken machen. Denn wie sieht es dann zum Beispiel aus, wenn die Chefetage einer Firma offensichtlich luxuriös und vom Allerfeinsten ausgestattet ist, während Mitarbeiter, die das Kerngeschäft erledigen, vielleicht mit unzureichenden Arbeitsmaterialien auskommen müssen oder auch gefühlt vom durch sie erwirtschafteten Ertrag zu wenig abbekommen? Auch dazu gibt es Studien, beispielsweise eine, die der amerikanische Psychologe Gerald Greenberg 1990 im Journal of Applied Psychology veröffentlicht hat. Der stellte fest, dass Mitarbeiter nicht nur weniger Engagement zeigen und höhere Fehlzeiten haben, wenn sie sich unterbezahlt fühlen, auch die Zahl betriebsinterner Diebstähle steigt unter solchen Bedingungen deutlich an. Auch hier steckt dann wohl so das subjektive Gefühl nach ausgleichender Gerechtigkeit dahinter. Und die bereits erwähnte Francesca Gino von der Harvard Business School, die stieß 2011 sogar auf eine Art Robin Hood-Effekt, wenn es ums Schummeln ging. Da hatte sie sich nämlich mal die Kontrolleure von Abgasuntersuchungen angeschaut. Und sie hat dabei festgestellt, dass die sehr viel häufiger bei Kleinwagen mal ein Auge zudrückten, als wenn sie Tests mit Luxuskarossen gemacht haben. Das fühlt sich für uns sicher auch irgendwie nachvollziehbar an, aber gemogelt ist es ja trotzdem. Und belastet das Gewissen? Bei den entsprechenden Kontrolleuren offenbar weniger. Irgendwie ist das mit unserer Moral also so eine Sache. Da ist unser Verhalten in der Praxis doch oft nicht so richtig objektiv. Im Gegenteil, das, was wir nicht nur für richtig halten, sondern tatsächlich auch als Maßstab an unsere Handlungen anlegen, ist doch sehr situationsabhängig. Der Psychologe Dan Ariely von der Duke University in Durham hat einmal mit seinen Studenten einen sehr netten kleinen Feldversuch unternommen. Er hat in einem Studentenwohnheim Cola-Dosen in Kühlschränke der Gemeinschaftsküche gestellt und dann beobachtet, wie lange die da standen, bevor sie, verdunstet sind, weggekommen sind eben. Und das ging recht schnell. Das war zu erwarten. Interessant war aber, dass er in einem Vergleichsversuch einen Teller mit Dollarscheinen in den Kühlschrank stellte. Und von denen verschwand gar nichts. Auch die Cola-Dosen hatten ja Geld gekostet, aber für die Diebe war es dennoch offensichtlich ein Unterschied, ob sie eine Dose oder das Geld für eine Dose stehlen. Und das zeigt natürlich sehr deutlich, wie subjektiv und situativ unterschiedlich wir es mit unserer Moral halten. Über Schummeln im Sport hatten wir ja zum Beispiel bereits in unserem Podcast über Lügen gesprochen. Dopingsünder sind da immer ein wunderbares Beispiel. Aber natürlich gehören auch zu den Schummlern Verkäufer, die Kunden eher das Produkt verkaufen, für das sie selbst die meiste Provision bekommen und nicht etwa das, das objektiv für diesen Kunden das Beste wäre. Und wie eingangs erwähnt, ist Schummeln bei Schülern oder Studenten manchmal ja geradezu ein Sport. Und das Unrechtsbewusstsein hält sich dann auch sehr in Grenzen. Und genauso auch bei Eltern bezüglich der Entschuldigungen oder Krankschreibungen ihrer Kinder, wenn dadurch Ferien mal 1-2 Tage verlängert werden können und man damit billigere Flüge buchen kann. Eine psychologische Begründung für die Tendenz zum Schummeln steht tatsächlich im Zusammenhang mit diesem Gefühl ausgleichender Gerechtigkeit. Das hatte ich ja bereits angesprochen. Und dahinter stehen oft recht konkrete Sorgen. Beispielsweise die Angst vor Blamage, die Angst vor anderen Menschen das Gesicht zu verlieren. Und verstärkt wird das dann durch das Gefühl, ohnehin benachteiligt zu sein. Tja, und dann hilft man eben nach, um subjektiv wieder gleiche Bedingungen zu schaffen. Und in diese Kerbe schlägt dann auch das regelmäßige Argument von überführten Dopingsündern, dass es ja alle täten und sie nur mithalten wollten. Und auch Temposünder argumentieren genauso. Wer fährt denn schon 50? Fahren ja alle schneller. Eingangs hatte ich ja gesagt, dass es wohl eine Tendenz zum Schummeln gibt, wenn der mögliche Vorteil dadurch groß und die Wahrscheinlichkeit aufzufliegen gering ist. Manche Wirtschaftsökonomen, wie zum Beispiel der Nobelpreisträger Gary Becker, ergänzen das noch mit Überlegungen zur erwartenden Strafe, wenn man erwischt würde. Und doch das klingt ja irgendwie plausibel. Aber so eine Argumentation vernachlässigt doch die psychologische Komponente des Selbstbildes. Denn bei dieser ökonomischen Begründung geht es ja nur darum, sich gefahrlos einen Vorteil zu verschaffen. Und wie auch immer dieser Vorteil aussieht, ich greife zu, wenn die Chance groß ist, nicht erwischt zu werden und ich keine ernsthafte Strafe fürchten muss, falls ich doch auffliege. Aber das alleine ist es ja doch nicht. Denn wir nehmen es zwar mit unseren Moralvorstellungen, mit richtig oder falsch, nicht immer so hundertprozentig genau, aber wir haben ja trotzdem unsere Maßstäbe und unser Selbstbild. Und nach unseren eigenen Maßstäben halten wir uns doch alle immer irgendwie für ehrlich. Auch wenn uns natürlich klar ist, dass das so vollkommen nicht stimmt, aber doch im Großen und Ganzen. Und diese Ansicht vertritt beispielsweise auch die Marketingprofessorin Nina Mazar von der University of Toronto. Niemand will sich als unehrlicher Betrüger sehen müssen. Und kleine Mogeleien, also nach unserem persönlichen Maßstab kleine, die kratzen unser dementsprechendes Selbstbild in dieser Beziehung eben nicht an, nicht wirklich. Aber wir haben eben unser persönliches Gesamtkonzept von dem, was doch noch irgendwie ehrlich ist. Und wenn wir unsere persönliche Schwelle hier überschreiten, dann müssten wir unser Selbstbild als ehrlicher Mensch in Frage stellen. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deshalb bewegen wir uns mit unseren Schummeleien innerhalb dieser Grenzen. Und deshalb schummeln und mogeln oder schwindeln wir zwar regelmäßig, aber wohl nicht immer überall und so viel wie möglich, sondern nur ab und zu in Maßen. Wenn wir beispielsweise übertreiben, dann halten wir üblicherweise auch Maß. Wer beim Joggen 5 Kilometer in 30 Minuten läuft, der wird selten behaupten, er hätte in dieser Zeit 10 Kilometer bewältigt. Oder für die 5 Kilometer nur 15 Minuten gebraucht. Die Dosis des Schummelns, Mogelns oder Schwindelns ist es also, die unser insgesamt positives Selbstbild stabil hält. Und dazu gehört übrigens auch, ob wir uns persönlich, namentlich und ausdrücklich zur Einhaltung bestimmter Regeln verpflichten oder ob es nur einfach so von uns erwartet wird. Natürlich wissen wir, dass wir uns an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten sollten. Aber solange ich nicht das persönliche Versprechen abgebe, es heute auch wirklich zu tun, solange sehen wir die entsprechenden Verkehrsschilder dann doch eher als gut gemeinte Empfehlung an und haben auch kaum ein schlechtes Gewissen, dann doch mal so 5 oder 10 Kilometer die Stunde schneller zu sein. Diesen Aspekt der persönlichen, ausdrücklichen und namentlichen Verpflichtung hat der bereits erwähnte Dan Ariely am Massachusetts Institute of Technology mal einem Praxistest unterzogen. Studenten des MIT ließ er vor einer Prüfung den Satz unterschreiben: Mir ist bekannt, dass diese Studie unter den Ehrenkodex des MIT fällt. Und sofort sank die Zahl der ermittelten Betrugsversuche auf 0. Ein witziger Nebenaspekt war hier, dass es so einen Ehrenkodex gar nicht gab und die Teilnehmer den daher auch gar nicht kennen konnten. Aber das änderte nichts daran, dass sie sich durch ihre ausdrückliche Erklärung offensichtlich zur Regeleinhaltung verpflichtet fühlten. Und alles Schummeln und Mogeln wurde daraufhin komplett eingestellt. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass ein psychologischer Aspekt zur Beruhigung des eigenen Gewissens bei überführten Schummlern häufig das Argument ist, dass es ja alle täten. Meine eigene moralische Schwäche ist also dann nicht mehr so problematisch, wenn ich mich von der Masse getragen fühle. Und eine andere gern verwendete Ausrede bei überführten Schummlern ist, dass sie die jeweiligen Regeln, die sie verletzt haben, entweder gar nicht kannten oder dass sie ihnen gerade in diesem Moment entfallen wären. Auch das hält das Selbstbild vom ehrlichen Menschen natürlich rein, denn dann kann ich mir ja sagen, ich habe ja gar nicht bewusst gemogelt. Naja, wer es glaubt, Aber das Positive dabei ist, dass in so einer Rechtfertigung ja durchaus die Anerkennung der Regeln als solche steckt. Sie werden also nicht prinzipiell in Frage gestellt, Ich hatte sie eben nur gerade mal nicht auf dem Schirm. Naja, und wenn das Problem ist, kann dem ja leicht abgeholfen werden. Wer beispielsweise vor seiner Steuererklärung oder der Schadensmeldung einer Haftpflichtversicherung namentlich, persönlich und eindeutig einen entsprechenden Kodex und eine Ehrenerklärung unterschreibt, der fühlt sich vielleicht mehr verpflichtet. Das Gleiche könnte man sich auch vor Klausuren überlegen. Wenn die Schüler vorher namentlich, persönlich unterschreiben sollten, ich schreibe ehrlich und mogle nicht, mag das die Schummelversuche vielleicht verringern. Und das gleiche Szenario lässt sich natürlich auch auf die Erziehung unserer Kinder anwenden, wenn wir ihnen tägliche kleine Schummeleien abgewöhnen wollen. Käme auf einen Versuch an. Zumindest dann, wenn wir von uns selbst auch wirklich sagen können, damit gutem Beispiel voranzugehen. Denn jedes kleine alltägliche Verbiegen der Wahrheit, das wir uns gönnen, das sehen auch unsere Kinder. Und sie lernen daraus. Manchmal mehr, als uns lieb ist. Tja, das war's dann für heute. Ich hoffe, auch aus dieser Episode unserer Podcast-Reihe konnte vielleicht der eine oder die andere etwas zum Nachdenken mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich auch wieder über eine Bewertung oder auch eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und wie immer nehmen wir auch gerne Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Heine. Wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut!